Es ist Freitag, der 1. Mai 2026. Wir wünschen Ihnen einen schönen Feiertag und begrüßen Sie herzlich zu Kontrafunk aktuell. Ich bin Benjamin Golme und zu Beginn unserer Sendung möchten wir Sie auf das neue Buch von Max Otte hinweisen. Der digitale Euro kommt. In seinem neuen Buch Rettet unser Bargeld analysiert Max Otte, einer der bekanntesten Ökonomen Deutschlands, die Gefahren und Bedrohungen für Ihr Geld und Ihre Privatsphäre. Der 14-fache Spiegel- und Manager-Magazin-Bestseller-Autor gibt konkrete Tipps, wie Sie Vermögen und Privatsphäre schützen. Bestellen Sie Rettet unser Bargeld, das neue Buch von Max Otte, jetzt vor und sichern Sie sich Ihre Chance auf attraktive Gewinne. Bis zu 5 Silbermünzen und die Teilnahme an der Premierenparty am 2. Juni mit Max Otte. Rettet unser Bargeld, Schutz vor digitalem Euro und Enteignung. Jetzt vorbestellen www.rettet-unser-bargeld.de. Und nach dieser Werbung jetzt zu den Themen unserer heutigen Sendung. Wir wollen heute am Tag der Arbeit natürlich auch Gewerkschafter zu Wort kommen lassen. Hier kommt ein Auszug aus dem YouTube-Kanal von Verdi. Dieses Video wurde fast 100.000 Mal geklickt. Es heißt 6 Argumente, warum Beschäftigte nicht die AfD wählen sollten.
Bist du Millionär? Nee, ich auch nicht. Und dann wähl bloß nicht die scheiß AfD. Wie kann es eigentlich sein, dass so viele Menschen eine Partei wählen, die ihren eigenen Interessen schadet?
Verdi verunglimpft also die AfD. Das ist vor allem deswegen pikant, weil die AfD bei den Landtagswahlen in Deutschland in diesem Jahr die Partei der Arbeiter war. Zugleich verlieren die Gewerkschaften an Zuspruch. Darüber sprechen wir mit einem weiteren Gewerkschafter. Es ist Klaus Ernst. Er ist IG Metall-Mitglied. Er war lange Zeit im Deutschen Bundestag und ist aktuell bayerischer Landesvorstand des BSW. Im politischen Berlin munkelt man schon von Vertrauensfrage und Bruch der schwarz-roten Koalition. Bundesfinanzminister Lars Klingbeil arbeitet aber stoisch weiter und hat am Mittwoch in Berlin eine amtliche Liste mit Zumutungen für die Bürger verkündet.
Es ist auch eine Frage der Gerechtigkeit, dass wir Privilegien für wenige auf Kosten aller streichen. Um die gewaltige Konsolidierungsaufgabe zu bewältigen, erweitern wir auch die Einnahmebasis des Staates. Die Tabaksteuer ist ja heute schon umfassend berichtet worden. Das Gesundheitsministerium wird außerdem eine Zuckerabgabe einführen. Ich will hier sagen, das dient nicht, um Lücken zu schließen, sondern das hilft dann, um die Gesundheitsprävention zu stärken. Das Umweltministerium wird eine Plastikabgabe einführen. Wir wollen die Kryptowährung anders besteuern.
Über eine dieser Steuern sprechen wir heute im Einzelnen, über die Zuckersteuer bzw. Zuckerabgabe. Dazu begrüßen wir den Publizisten und Politologen Christoph Löwenich. Mit unserem Korrespondenten im Nahen Osten, Pierre Heumann, blicken wir auf die israelische Innenpolitik. Altbekannte Politiker haben sich zu einem neuen Bündnis zusammengeschlossen. Damit wollen sie Benjamin Netanyahu und dem Likud entgegentreten. Ändert sich dann bald die israelische Sicherheitspolitik? Und wir begrüßen Dr. Ralf Schneider. Er ist Präsident der Vereinigung Europäischer Journalisten. Mit ihm geht es um die Pressefreiheit. Laut Reporter ohne Grenzen wird diese vor allem von rechts bedroht. Ist die NGO Reporter ohne Grenzen auf einem Auge blind? Das hören Sie heute bei Kontrafunk aktuell. Heraus zum 1. Mai, so steht es auf den Plakaten. Arbeiterkampftag, sagen die Gewerkschaften, und hoch die internationale Solidarität, rufen sie auf ihren Demonstrationen. Der 1. Mai ist klassisch der Tag der Arbeiter, Betriebsräte und Gewerkschaften. Doch seit vielen Jahren schwächeln die Gewerkschaften. In den 80er Jahren waren noch rund 40% der Beschäftigten Mitglieder, heute sind es in Deutschland nur noch etwa 12%. Auch die Mitgliederzahlen des Deutschen Gewerkschaftsbundes sind rückläufig, auf dem niedrigsten Stand seit der Wiedervereinigung. Wir gehen heute auf Ursachenforschung und begrüßen Klaus Ernst. Er ist unter anderem seit über 50 Jahren Mitglied der IG Metall. Besonders bekannt ist er natürlich aus dem Deutschen Bundestag. Er war rund 20 Jahre Abgeordneter, zunächst für die Linkspartei PDS, dann für die Linke und zuletzt für das BSW. Herr Ernst, herzlich willkommen.
Ja, willkommen nach München.
Also, jahrzehntelange Erfahrung als IG Metaller mit dem 1. Mai. Erzähl uns mal einen Schwank von früher. Wie war das damals?
Nein, das ist eigentlich kein Schwank, aber das ist ein unheimlich schönes Erlebnis. Ich weiß nicht, es war Anfang der 80er. Dort ist eine Gruppe aufgetreten in dem Saal, wo sonst immer der Starkbieranstich ist in München. Und zwar hieß die Gruppe die Schmetterlinge. Und die hatten ein Stück, das hieß Proletenpassion. Das ging über 4 Stunden. Das war so damals moderner Rock, verbunden mit Arbeiterliedern in der ganzen Geschichte. Also begann von den Bauernkriegen bis hin zur Neuzeit. Und es war ein fantastisches Erlebnis. Es waren 4 Stunden. Das war so ein klasse Konzert. Das war eigentlich einer der schönsten 1. Mai, die ich erlebt habe.
Damals noch gute Laune, sieht derzeit wohl ein bisschen anders aus. Die Gewerkschaften verweisen angesichts des Mitgliederschwunds auf einen Strukturwandel. Also weniger Industriearbeitsplätze, mehr Leiharbeit, mehr Solo-Selbstständige. Wo sehen Sie die Ursachen für den Mitgliederschwund?
Wir haben einen Strukturwandel in der Industrie vor allen Dingen. Aber der Mitgliederschwund, der hat schon auch hausgemachte Ursachen. Früher war es einfach selbstverständlich, dass er in der Gewerkschaft war, weil man gesagt hat, die Gewerkschaften, die sind die Vertretung der abhängig Beschäftigten und die machen alles, was sie können, um da entsprechend die Löhne, die Arbeitszeiten und so weiter zu sichern. Heute sind sich viele nicht mehr ganz so sicher, ob nicht auch die ungute Nähe zur SPD dazu beiträgt, dass sich der ein oder andere überlegt, ob denn das tatsächlich noch eine richtige Gewerkschaft in dem Sinne ist, dass sie sich um die Interessen der abhängig Beschäftigten kümmert. Und dann kommt dazu, dass ich wahrnehme, dass die Gewerkschaften teilweise auch ihre Praxis verändert haben. Ich erlebe viele, auch Hauptamtliche, die nicht mehr so gern auf Betriebsversammlungen gehen, die lieber das im Internet regeln, was zu regeln ist. Und das macht mir insofern Sorge, weil das Wichtigste von Gewerkschaften ist die Rede in den Betrieben, die Rede auf Betriebsversammlungen, die Leute in direkter Ansprache zu überzeugen. Und wenn man das dann nicht mehr so ernst nimmt, wenn man die direkte Ansprache nicht mehr so ernst nimmt, dann ist das auch ein Problem, das die Gewerkschaften haben. Und mit Sicherheit ändert es auch die Bindung an die Gewerkschaften.
Wenn wir über Vertretung der Interessen der Arbeitnehmer sprechen, sprechen wir häufig ja auch von Streiks. Und in den vergangenen Jahren gab es ja einige Streiks, die zum Teil auch Tage gingen. Also man ist offensichtlich bereit, diesen Arbeitskampf einzugehen. Vertritt man nicht genau so auch die Interessen?
Selbstverständlich. Die Gewerkschaft muss auch immer bereit sein, möglicherweise einen Arbeitskampf zu führen. Momentan finden eine Reihe von Arbeitskämpfen auch statt. Die sind auch von Gewerkschaften organisiert. Die sind weniger jetzt im industriellen Bereich angesiedelt, sondern insbesondere auch bei Verdi. Das hat natürlich auch Ursachen. Denn dort sind die Löhne, die Arbeitsbedingungen auch nicht so gut geregelt, wie es zum Beispiel bei der IG Metall oder im industriellen Bereich waren. Warum? Die Produktivitätserhöhungen in der Regel im industriellen Bereich. Dort findet die Produktivitätserhöhung Entwicklung nach wie vor auch noch statt. Und dort ist natürlich der Verteilungsspielraum auch höher und da langen die Industriegewerkschaften dann auch zu. Und wir haben im Bereich von Verdi, also im Dienstleistungsbereich, oft eben niedrigere Produktivitätszuwächse. Und deshalb sind die Verteilungskämpfe dort auch härter. Und trotzdem ist es wichtig, dass wir dort die Beschäftigten nicht abhängen. Und deshalb finden dort auch noch mehr Arbeitskämpfe statt. Aber es stimmt schon, ein Arbeitskampf ist immer sozusagen der Schuh. Sind die Beschäftigten auch selber bereit, sich für ihre Interessen einzusetzen, gegebenenfalls auch mit Arbeitsniederlegungen für ihre Interessen einzusetzen? Früher war es so, ich habe jetzt die letzten Zahlen nicht mehr gesehen, es gab nur 3 Länder, die weniger gestreikt haben als wir in der Bundesrepublik. Das war Österreich und der Vatikanstaat. Ansonsten waren da wir eher sehr zurückhaltend in diesen Fragen. Ein Streik muss immer auch innerhalb der Gewerkschaften eine breite Zustimmung finden und das zu organisieren ist nicht immer einfach.
Zu Beginn unserer Sendung haben wir einen Müllwerker gehört, der sich bei Verdi engagiert. Und der hat bei YouTube 6 Gründe genannt, warum die AfD aus seiner Sicht unwählbar ist. Und er hat sie ja, das haben wir gehört, als Scheißpartei bezeichnet. Ist das ein angemessener Ton für eine Gewerkschaft?
Wissen Sie, ich habe die AfD nun einige Jahre im Bundestag erlebt. Da kann ich Ihnen sagen, was ein Scheißton ist. Und zwar sozusagen im Parlament ist es vielleicht noch ein bisschen schlimmer, als wenn jemand das auf der Straße sagt oder in einem Interview. Aber das Problem der AfD, das ist natürlich ein Problem, das die Gewerkschaften vielleicht auch unterschätzt haben. Und zwar deshalb, weil sie auch in den Fragen, die die AfD zum Thema gemacht hat, sich nicht zugetraut hat oder es jedenfalls vermieden hat, sich ernsthaft damit inhaltlich auseinanderzusetzen. Die AfD hat nun Ausländerfeindlichkeit in übelster Weise auf ihrem Programm. Andererseits haben sie auch einen Punkt, wenn sie ansprechen, wir müssen Zuwanderung regeln und nach den entsprechenden Gesetzen in dieser Republik praktisch handhaben. Das wäre auch sozusagen für die Gewerkschaft oder auch für die Sozialdemokraten oder auch für andere ein Punkt gewesen, wo man verschiedene Fragen hätte klären können, bevor sie die AfD aufgreift und dann damit Stimmen fängt. Das haben die Gewerkschaften meines Erachtens auch versäumt. Wenn ich das richtig wahrnehme, haben wir inzwischen Betriebsgruppen der AfD, wir haben Betriebsratslisten, die gewählt werden, die von der AfD organisiert und angeführt werden. Das ist natürlich eine ganz schlimme Entwicklung. Warum? Weil das Prinzip der Einheitsgewerkschaft im Betrieb, also ein Betrieb, eine Gewerkschaft, natürlich die Gewerkschaften und damit die Arbeitnehmer stark macht. Eine zersplitterte Betriebsvertretung ist immer schlecht. Und da ist es natürlich gegen die Interessen der AfD-Beschäftigten gerichtet. Wenn es da irgendwelche Gruppen von der AfD gibt, das tut keinem gut, schon gar nicht den Arbeitnehmern. Es ist auch ein Problem der SPD und auch der Grünen, wie die auf dieses Problem reagiert haben. Nämlich so gut wie gar nicht und durch Macht wegzukriegen. Das habe ich erlebt im letzten Deutschen Bundestag unter der Ampel, dass meines Erachtens vollkommen falsch.
Erlauben Sie mir, Sie auf etwas hinzuweisen. Vielleicht haben Sie ja gerade dasselbe gemacht, was die Gewerkschaften auch machen. Sie haben gesagt, dass die AfD Ausländerfeindlichkeit im Programm hat. Gerade gestern habe ich ein Zitat von einem Landesvorsitzenden aus Niedersachsen zitiert. Ansgar Schledder heißt er: Deutsche mit Migrationshintergrund gehören zu uns. Wir bekennen uns vollständig und vorbehaltlos zum deutschen Staatsvolk als Summe aller Personen mit deutscher Staatsangehörigkeit. Die AfD würde also sagen, wer sich hier integriert, der kann auf jeden Fall Deutscher sein. Wer hier leistet, der gehört zu uns. Und wir wollen die nicht hier haben, die nicht leisten, die kriminell werden und am Ende ins Sozialsystem einwandern. Das ist doch was anderes als Ausländerfeindlichkeit.
Wenn dies die Position der AfD wäre, was sie so nicht ist, dann wäre das zumindest ein Diskussionspunkt. Ich sage Ihnen mal den Unterschied. Wir sind nun absolut dafür, dass die Menschen, die sich hier integriert haben, die gehören zu uns übrigens auch, wenn sie noch nicht die deutsche Staatsangehörigkeit haben. Da sind wir als BSW dafür und wollen diese Menschen auch. Der Unterschied zur Ausländerfeindlichkeit der AfD ist, dass sie von Kopftuchträgerinnen, von Messerjungs und Ähnlichem im Bundestag sprechen, dass sie also eine Stimmung machen gegen all das, was sie glauben, das fremd ist. Und natürlich ist es so, dass wir ein Problem mit Kriminalität auch unter Migranten haben. Und auch wir sind dafür, dass wir Migranten mit großen Straffälligkeiten versuchen, wieder loszuwerden und auszuweisen. Wenn wir das rechtzeitig und immer gemacht hätten, hätten wir das eine oder andere Attentat hier nicht erlebt. Ja, das stimmt. Aber der Unterschied ist, dass die AfD gegen alle Fremden sozusagen losgehen, nicht eine geregelte Migration wollen, die wir dringend brauchen. Im Gegensatz zur BSW, wir wollen natürlich eine geregelte, im Rahmen der Gesetze stattfindende Migration, aber keine illegale Migration. Das ist der Unterschied.
Die Frage ist ja nicht, ob man eine Partei wird oder nicht. Das Entscheidende ist ja am Ende politische Themenfelder, die Gewerkschaften auch beackern. Und da positionieren sie sich und da beschäftigen sie sich ja auch mit. Also Zuwanderung, grundsätzlich positiv. Antirassismus, wichtiges Thema bei Gewerkschaften, aber auch LGBTQ+-Themen. Also wie kommt das bei der Arbeitnehmerschaft an, diese tendenziell woken Themen?
Das kommt dort nicht gut an, aus folgendem Grunde. Ich kenne wenig innerhalb der abhängig Beschäftigten, die nun wirklich, also sie rassistisch wären. Aber ich kenne auch wenige, die was gegen Schwule oder Lesben haben oder Ähnliches. Aber das, was ihnen auffällt, ist, dass in der öffentlichen Meinung oder in der öffentlichen Berichterstattung die Themen, die mit dem im Zusammenhang stehen, größeren Raum einnehmen als die Themen der Mehrheit der Bevölkerung. Wenn es nicht mehr um die Renten geht im Schwerpunkt oder um das Gesundheitssystem oder um die Zahl der Arbeitsplätze, aber um die Frage, dass vielleicht irgendwo irgendjemand dort eine Benachteiligung erlebt hat, die sicher nicht richtig und nichtig und auch schlimm war. Aber wenn man solche Themen im Radio und in den Meldungen der Tagesschau hört, dann ist es natürlich so, dass sich einige da vor den Kopf gestoßen fühlen. Ich mache Ihnen mal ein Beispiel. Also ich bin ja nun aus Bayern und wir haben immer Mohrenkopf gesagt zu einem Negerkuss, der auch ja Negerkuss ist. So haben wir Mohrenkopf gesagt. Das war nie und nimmer in irgendeiner Form rassistisch. Und meine Freunde, und ich hatte damals schon Freunde, die dunkelhäutig waren oder die selber Migrationshintergrund hatten, die haben nie und nimmer das in irgendeiner Form als rassistisch empfunden. Und dort haben wir so eine besondere Wahrnehmung bei den Leuten, dass man plötzlich auch nicht mehr Winnetou sagen darf, weil ja das angeblich rassistisch ist. Da muss ich nur, da langen sich die Leute an den Kopf. Und wenn innerhalb der Gewerkschaften diese Themen plötzlich einen zu breiten Raum einnehmen, wie sie vielleicht einnehmen, das mag ich gar nicht im Einzelnen zu beurteilen wagen, aber wenn diese Tendenz da ist, dann ist natürlich klar, dass die Leute sagen, naja, da haben sie jetzt einen kleinen Vogel, die Gewerkschaften, was machen sie denn da wieder? Und statt sich um die Fragen zu kümmern, die wirklich die Mehrheit der Leute betrifft.
Die heutige Chefin des DGB, Yasmin Fahimi, war zuvor SPD-Generalsekretärin. Sie haben es schon angesprochen, diese Enge zur SPD. Gilt die nur zur SPD oder auch zur Partei Die Linke? Wie würden Sie das einordnen?
Also als wir die WASG gegründet haben damals, also diese kleine Partei, die dann doch relativ erfolgreich war und dann mit der PDS sich zusammengeschlossen hat. Dort waren die Gewerkschaften in großem Maße irritiert, weil wir diese enge Bindung der SPD durch die Gewerkschaften in Frage gestellt haben. Wir sind von der SPD ausgeschlossen worden, die Gründer dieser WASG, obwohl wir 30 Jahre damals Mitglied waren. Und wir hatten aber großen Zuspruch in den Betrieben von den Leuten, die haben gesagt, was macht die SPD da? Und plötzlich wurde da sowas wie ein Bruch sichtbar, der damals zum Hintergrund hatte die Agenda 2010, das Schleifen des Sozialstaats, die Steuerungerechtigkeit, die Privatisierung der Rentner mit der Riester-Rente und ähnliches. Das war damals für die SPD ein großes Problem, zum einen. Also es war nicht mehr so, dass man, wie es zu meiner Zeit noch war, als ich eingestellt wurde in den Gewerkschaften, da musste man ja sein Parteibuch mehr oder weniger vorlegen. Und ich wurde bei meinem Einstellungsgespräch nicht nur gefragt, ob ich Mitglied der SPD war, sondern ich wurde sogar gefragt, ob ich aktiv in der SPD war. Also ich habe den Eindruck, die haben einen Parteisekretär gesucht und keinen Gewerkschaftssekretär.
Wenn diese Verbindungen so eng sind, was bedeutet das dann für die Gewerkschaften, wenn man sieht, dass die SPD einen viele Jahre andauernden schleichenden Tod stirbt und jetzt in einer ersten Umfrage deutlich hinter drei anderen Parteien steht und auf der Höhe der Partei Die Linke, wohingegen die AfD bei den letzten Landtagswahlen die Partei der Arbeiter gewesen ist? Bedeutet das, dass die Gewerkschaften ebenfalls sterben?
Sterben werden sie nicht. Aber das ist für die Gewerkschaft natürlich ein Schock. Und sie müssen natürlich darüber nachdenken, was das bedeutet. Ob tatsächlich diese enge Bindung an die SPD noch zeitgemäß ist. Wir haben ja nun den Fakt, dass die Linkspartei einen Aufschwung erlebt. Und wir haben dort auch die ein oder andere Verbindung, auch persönlich. Da gibt es also Leute, die waren bei der Linkspartei, sind dann in Funktionen auch im DGB oder bei der IG Metall oder bei anderen wiedergekommen. Das ist nicht mehr so, wie es mal war, sage ich mal. Aber jetzt kommt natürlich durch verschiedene andere Fragen wieder, gerade weil die SPD regiert, natürlich zum Ausdruck, dass die sich eng an die Regierung binden und damit natürlich auch eine Politik vertreten, die die abhängig Beschäftigten nicht mehr so richtig verstehen und akzeptieren und die natürlich dann auch von der AfD kritisiert und aufgegriffen wird. Ich meine, die Positionen sind ja nur nicht deshalb automatisch schlecht, weil sie von der AfD sind. Also diese Haltung gegen den Krieg in der Ukraine und dass man da keine Waffen liefern soll, ist eine Haltung, die teilen auch wir, die teile ich auch und die teilen auch viele abhängig Beschäftigten. Aber die Gewerkschaften sind da eher auf SPD-Linie und machen da diesen Kurs mit. Und das führt natürlich dazu, dass sich die Gewerkschaften ein Stück weit von ihrem eigenen Klientel entfernen und das halte ich für sehr problematisch.
Warum braucht eine Gewerkschaft eine Position zum Ukraine-Krieg? Wenn eine Gewerkschaft eine Position zum Ukraine-Krieg braucht, dann doch am ehesten die: Wir werden Arbeitsplätze verlieren, weil wir hier ein riesiges Energieproblem haben und deswegen müssen wir den Krieg in der Ukraine beenden. Das wäre doch die einzige Position, die mir jetzt einfiele.
Eine Gewerkschaft ist ja keine unpolitische Organisation, aber wir sind politisch auch nicht neutral und haben auch meines Erachtens ein politisches Mandat. Und das politische Mandat der Gewerkschaften ist eben, Stellung zu nehmen auch zu all den Fragen, die abhängig Beschäftigte betreffen. In dieser Gemengelage hat eine Gewerkschaft eindeutig friedenspolitischen Auftrag, und zwar deshalb, weil es die Leute sind, die heute in den Betrieben arbeiten, in den Verwaltungen oder sonst wo ihre Arbeitskraft verkaufen müssen. Die sind die, die in der nächsten Periode dann im Krieg in den Schützengräben oder sonst wo liegen und sich von Drohnen oder von Flugzeugen oder auch von Panzern oder Menschen umbringen lassen, die sie gar nicht kennen.
Klaus Ernst, knapp 20 Jahre Bundestagsabgeordneter, über 50 Jahre Gewerkschafter und aktuell Co-Landesvorsitzender des BSW in Bayern. Herzlichen Dank.
Ich bedanke mich auch. Dankeschön.
Israel hat eine schwierige Phase politischer Instabilität hinter sich. Zwischen 2019 und 2022 kam es zu einer ganzen Serie von Neuwahlen, 5 Urnengänge in nur wenigen Jahren ohne dauerhaft stabile Mehrheiten. Erst mit der aktuellen Regierung unter Benjamin Netanyahu kehrte wieder so etwas wie politische Handlungsfähigkeit zurück. Eine zentrale Rolle spielte dabei auch die sicherheitspolitische Lage. Der Angriff auf Israel am 7. Oktober 2023 und die militärische Reaktion darauf haben das Land innenpolitisch geprägt und die Kräfteverhältnisse verschoben. Doch schon jetzt richtet sich der Blick nach vorn. Im Oktober stehen die nächsten Parlamentswahlen an und ein neues Bündnis bringt sich in Stellung, um gegen Netanyahu anzutreten. Mit dabei sind bekannte politische Akteure. Darüber sprechen wir mit unserem Korrespondenten in Tel Aviv, Pierre Heumann. Guten Tag.
Guten Tag.
Bevor wir über die politische Bedeutung dieses neuen Bündnisses sprechen, wer sind denn eigentlich Naftali Bennett und Yair Lapid? Also welche Rollen haben sie bislang in der israelischen Politik gespielt?
Ich beginne mal mit dem Unwichtigeren. Das ist der Yair Lapid. Der ist eigentlich Oppositionsführer. Bei den letzten Wahlen hat er die meisten Mandate bekommen. Inzwischen ist die Zahl der Mandate rapid abgesackt und deshalb sucht er nun quasi Unterstützung bei einem anderen. Er war ursprünglich Journalist, hat am Fernsehen Interviews moderiert, ist dann in die Politik eingestiegen. Er kommt aus einer bekannten Politikerfamilie und Naftali Bennett, man könnte ihn als Rechtsaußen bezeichnen, der war früher Minister, genau wie Lapid vorübergehend, und war Verteidigungsminister, war Bildungsminister und auch Wirtschaftsminister. Bevor er in die Politik einstieg, war er Hightech-Unternehmer, hat da Millionen gemacht, ist also ein Mann der Wirtschaft und ein Mann der Politik. Und die beiden waren eigentlich bis am vergangenen Sonntag, waren sie Rivalen im bevorstehenden Wahlkampf. Nun haben sie sich zusammengeschlossen und nennen die Partei zusammen, was vielleicht darauf hindeutet, dass sie eigentlich kein richtiges politisches Programm haben, sondern es geht ihnen darum, den Netanyahu quasi nach Hause zu schicken.
Wo würden Sie dieses Zusammenbündnis politisch sehen?
Es handelt sich um eine Renaissance des Staates. Also es geht darum, den Staat aus den Klauen der Netanyahu-Anhänger, also aus Likud-Partei und der Orthodoxen, zu entreißen. Bennett steht eher rechts, ist in der Sicherheitspolitik knallhart. Er ist gegen einen palästinensischen Staat, das hat er jetzt wieder betont, er wolle keinen Zentimeter abgeben der besetzten Gebiete. Lapid hingegen ist eher säkular, er ist liberal, spricht die Mittelschicht an und er setzt auf Institutionen, die den Rechtsstaat stützen. Er ist im Gegensatz zu Bennett für eine Zivilehe zum Beispiel, das ist immer wieder ein Thema. In Israel kann man im Moment nur vor dem Rabbinat heiraten. Das Bündnis ist also strategisch gemeint, aber es ist ideologisch nicht geschlossen.
Jetzt steht die israelische Armee ja in mehreren Konflikten gleichzeitig, also im Gazastreifen, Libanon und gegen den Iran. Das klang jetzt bei Ihnen so, als wenn sich bei diesen wichtigen Fragen auch durch das Bündnis zusammen nicht so viel ändern würde. Ist das richtig?
Das klingt nicht nur so, sondern das ist vermutlich so. Weil wenn sich der Bennett durchsetzt bei dieser Wahl, dann wäre er nicht konzessionsbereiter, als Netanyahu es heute ist.
Sind diese Konflikte, die ich aufgezählt habe, in der innerisraelischen Debatte gerade prägend?
Gaza ist praktisch kein Thema im Moment. In der Innenpolitik, wie auch im Westen, ist es kaum ein Thema. Das beherrschende Thema ist natürlich der Libanon und vor allem der Iran. Und beim Irankrieg stehen etwa 70% der Bevölkerung hinter Netanyahu. Die finden eigentlich, man müsste dieses Regime und die Atomwaffen des Regimes zum Verschwinden bringen. Der Norden Israels, also das Gebiet, das an den Libanon grenzt, das ist ziemlich dramatisch dort. Heute hat der Bürgermeister von Kiryat Shmona, das ist eine Stadt im Norden, hat gesagt, ob der Staat Israel eigentlich auf diese Stadt verzichten wolle, da man das Gefühl habe, man tue zu wenig, um gegen die Angriffe der Hisbollah gewappnet zu sein. Und das Thema ist die Wehrpflicht. Die Wehrpflicht der Orthodoxen, respektive die Nicht-Wehrpflicht der Orthodoxen, die sich weigern, sich an der Armee zu beteiligen.
Jetzt gab es ja eben diese Phase von schwierigen politischen Konstellationen, die durch Netanyahu dann erst beendet werden konnte. Verantwortlich dafür waren ja auch Naftali Bennett und Yair Lapid. Sie hatten ja schon mal ein Bündnis, das gescheitert ist. Woran scheiterte das damals?
Das scheiterte eigentlich an unterschiedlichen Vorstellungen der beiden. Die kommen wirklich nicht aus demselben politischen Lager. Das ist jetzt eine Art Zweckehe, um eben dem Netanyahu die Stirn zu bieten, um ihn nach Hause zu schicken. Und ob dieses Bündnis dann auch Bestand hält, das wird sich zeigen. Die Umfrageergebnisse für Bennett und für Lapid sind nicht überwältigend. Sie schaffen es auf eine ganz knappe Mehrheit, 61 von 120 Stimmen. Und naja, das ist wirklich zu knapp, um dieser Prognose trauen zu können. dass sich bis Oktober noch viel ändern könnte. Und dann die Gutwähler, die jetzt vielleicht eben Lapid oder also die diese neue Partei wählen, die könnten dann am Wahltag wieder umkippen, da die Gutwähler, wie mir ein Kollege mal gesagt hat, einen DNA haben, dass sie quasi dazu verpflichtet, für den Likud zu stimmen.
Was würden die beiden denn im Falle eines Wahlerfolgs anders machen?
Sicherheitspolitisch wäre wahrscheinlich nicht viel anderes zu erwarten. Unter Bennett und Lapid wären wahrscheinlich bessere Beziehungen zu Europa zu erwarten. Das ist dem Lapid sehr wichtig. Und er wäre vermutlich Außenminister, falls sie an der Wahl Erfolg haben. Anders wäre auch, das hat Bennett vorgestern gesagt, er würde alle politischen Ernennungen, die der Netanyahu durchgedrückt hat, also Polizeichef, Polizeiminister, andere Ministerposten, die nicht fachlich begründet waren, sondern rein politisch, um die Koalition zusammenzuhalten, die würde er entlassen. Also er hat ihnen gesagt, zieht euch warm an, wenn ihr das Gefühl habt, ihr seid nur aus politischen Gründen in die hohen Ämter gekommen. Also nicht nur Ministerposten natürlich, sondern vor allem auch in der Verwaltung.
Bei diesen früheren Koalitionsversuchen wurden auch arabische Parteien eingebunden. Wie wird das heute bewertet? Welche Rolle könnten die diesmal spielen?
Der Bennett war eigentlich einer der Ersten, die eine der arabischen Parteien ernst genommen hat und zwar keine Ministerposten angeboten hat, aber sie in die Koalition aufgenommen hat. Heute sagt er, das würde er nicht mehr tun. Er würde also keine arabischen Parteien in seine Regierung aufnehmen, sollte er gewählt werden. Die Frage ist, ob er ohne arabischen Parteien eine mehrheitsfähige Koalition herkriegen kann. Das sieht im Moment nicht so aus, aber wie gesagt, die Umfragen sind zu knapp, um hier ein verlässliches, ein belastbares Urteil zu fällen.
Wählen alle arabischstämmigen Israelis auch arabische Parteien?
Nicht unbedingt. Dann hätten sie eigentlich mehr Kraft. Aber interessanterweise wählen sie oft Schass. Ich muss es vielleicht sagen, Schass ist eine ultraorthodoxe Partei, weil die Schass in der Regel fürs Innenministerium zuständig ist und das Innenministerium verteilt die Gelder für die einzelnen politischen Gemeinden im Land. Und deshalb ist es sehr gut aus arabischer Sicht, wenn man gute Beziehungen zur Schass hat.
Was ist jetzt Ihre Einschätzung? Steuert Israel jetzt wieder auf politische Blockade zu oder sehen wir jetzt wirklich eine Neuordnung des Parteiensystems?
Wenn die Umfragen recht haben, dann sieht es nach einer Pattsituation aus. Beide Blöcke, also der Netanyahu-Block und der Bennett-Lapid-Block, die haben nur eine sehr knappe Mehrheit. 61 Sitze ist zu knapp, um eine stabile Regierung zu haben, die über längere Zeit Bestand hat.
Zum Schluss noch ein Blick auf die juristische Ebene. Der US-Präsident Donald Trump hat erneut eine Begnadigung von Benjamin Netanyahu ins Spiel gebracht. Welche Rolle spielt das Thema aktuell, also diese Rechtsfragen rund um den Premierminister?
Es ist ziemlich kompliziert. Der Trump stellt sich wahrscheinlich das ein bisschen zu einfach vor. Also erstens wird es in Israel nicht gern gesehen, dass sich ein ausländischer Präsident, ein ausländischer Politiker in eine interne israelische Angelegenheit einmischt. Das ist das eine. Zweitens ist Netanyahu noch nicht angeklagt. Und die Begnadigung setzt in der Regel voraus, dass er schon angeklagt ist. Denn während des Prozesses kann er nicht im Ernst begnadigt werden, weil das wäre ja ein Eingriff in den Prozess, in die Justiz. Drittens setzt eine Begnadigung voraus, dass sich der Beschuldigte schuldig fühlt und seine Schuld bekennt und seine Tat bereut sozusagen. Und das ist beim Netanyahu nicht der Fall. Im Gegenteil, er sagt, ich will weiter Politik machen. Und damit wären wir beim letzten Punkt. Eine Begnadigung setzt voraus, dass er sich aus der Politik zurückzieht. Also das alles sind eigentlich mehr Hindernisse als positive Zeichen aus Sicht Netanyahus für eine Begnadigung.
Die für Oktober geplante israelische Parlamentswahl wirft bereits erste Schatten. Wir bedanken uns bei unserem Korrespondenten in Tel Aviv, Pierre Heumann.
Ich bedanke mich auch und schönen Tag.
Thank you.
Stellen Sie sich vor, Ihr Arbeitgeber zahlt 1 Euro für Ihre Arbeitskraft. Diesen Euro bekommen Sie natürlich nicht ausgezahlt. Zunächst gehen Beiträge ab. Für die Rentenversicherung, die Krankenversicherung, die Arbeitslosen- und Pflegeversicherung. Meist sogar mit Arbeitgeber- und Arbeitnehmeranteil. Danach folgt die Einkommensteuer. Am Ende bleibt von diesem Euro weniger als die Hälfte übrig. Und wenn Sie mit dem verbleibenden Geld dann einkaufen gehen, geht es natürlich weiter. Umsatzsteuer, CO2-Abgabe, Energiesteuern, Schaumweinsteuer. Die Liste ist wirklich lang und sie wird jetzt offenbar noch länger. Die deutsche Bundesregierung plant weitere Belastungen. Ein Beispiel ist die Zuckersteuer. Nach Plänen aus dem Bundesgesundheitsministerium soll sie jährlich rund 450 Millionen Euro einbringen. Die Frage ist also, ist das Abzocke, ist das gerecht oder ist das ein Eingriff in die Freiheit der Bürger? Darüber sprechen wir mit dem Politikwissenschaftler Christoph Löwenich. Er ist Redakteur für Novo Argumente für den Fortschritt. Herr Löwenich, herzlich willkommen.
Vielen Dank, dass ich hier sein darf, Herr Golme.
Im schwarz-roten Koalitionsvertrag sind Steuererhöhungen eigentlich nicht vorgesehen. Aber Finanzminister Klingbeil hatte sich im vergangenen Jahr schon so eine kleine Lücke offen gelassen, so ein Hintertürchen. Er sagte, man könne so etwas in turbulenten Zeiten ja nicht ausschließen. Sind Sie überrascht, dass jetzt ein regelrechter Reigen an Steuererhöhungen auf die Bürger zukommt?
Ja, wer hätte sich vorstellen können, dass Ankündigungen dieser Bundesregierung bzw. dieser Koalition nicht eingehalten werden? Also es hat mich nicht ganz vom Hocker gehauen, als ich das hörte. Da sind ja nun einige Dinge, die kommen, die alle nicht ganz überraschen können. Tabaksteuererhöhung, aber auch diese Zuckersteuer, die jetzt erstmalig eingeführt werden soll.
Die soll ja nicht nur Geld in die Staatskassen bringen, sondern gleich doppelt wirken. Also die Einnahmen fließen dann wohl auch in die gesetzliche Krankenversicherung und gleichzeitig soll sie auch zu einer gesünderen Lebensweise beitragen. Ist die Zuckersteuer damit ein politischer Geniestreich?
Es ist nicht ganz selten, dass man diese beiden Effekte hat. Also zum einen geht es natürlich darum, Einnahmen zu generieren durch die Schaffung neuer Steuern, durch die Erhöhung bestehender Steuern und das andere ist der Aspekt der Verhaltenskontrolle. Ja, also sozusagen Konsumsteuerung unterhalb der Strafbarkeitsgrenze, könnte man sagen. Sagen wir mal im Drogenbereich, gewisse Substanzen, wo streng genommen der Konsum selbst nicht verboten ist, aber Beschaffung und Besitz. Das ist nun bei einer zuckerhaltigen Limonade noch nicht der Fall, aber eine Sünden- und Strafsteuer soll entsprechend erhoben werden. Wir kennen das Phänomen anderswo auch, wo es entsprechend in die Höhe geht bei der Kraftstoffbesteuerung. Wir kennen es natürlich auch von der Tabaksteuer, wo es dann durchaus auch zu Konflikten zwischen dem Ziel der Einnahmeerhöhung und der Verhaltensmaßregelung kommen kann. Im Grunde haben wir da schon länger einen Übergang von der melkenden zur schlachtenden Tabaksteuer. Soweit sind wir dann bei der Zuckersteuer noch nicht, aber was einmal eingeführt wird, kann natürlich in Zukunft auch noch weiter erhöht oder verschärft werden.
Da haben Sie ja schon jetzt insgesamt 3 sehr interessante Beispiele genannt, also Benzin, Zigaretten und Limonade. In welchen Fällen, meinen Sie, kann so eine Verhaltenssteuerung auch tatsächlich erzielt werden?
Ja, es gibt sie natürlich auch im Bereich Schnaps, da ist sie auch relativ hoch. Es gibt niedrigere Zusatzkonsumsteuern. Wir müssen ja immer sehen, man hat ja zusätzlich auch noch die Mehrwertsteuer, also Umsatzsteuer sowieso. Ja, da kommt dann immer noch was drauf, beziehungsweise die Umsatzsteuer kommt dann auf das andere drauf. Es wird also Steuer auf Steuer erhöht. Das ist schon mal eine Doppelbesteuerung.
Aber funktioniert es denn? Also tanken die Leute weniger oder rauchen die Leute weniger und werden die Leute weniger Limonade trinken?
In erster Linie ist die Wirkung, man nimmt den Leuten mehr Geld aus der Tasche. Also man kann mitunter schon, sagen wir mal, gewisse Ausweicheffekte erzielen. Aber im Kern ist es so, es trifft die Leute und es trifft sie umso stärker bei diesen indirekten Steuern, je weniger Einkommen sie haben oder je weniger Geld sie zur Verfügung haben. Das ist eine sogenannte regressive Steuer. Die Reichen sind also weit weniger belastet als diejenigen, die große Probleme haben oder aktuell auch durch die Inflation zunehmende Probleme haben, über die Runden zu kommen. Ausweicheffekte gibt es viele. Ja, bei der Tabaksteuer kann man zum Beispiel dran denken, dass mehr gedreht und gestopft wird, um da insgesamt Kosten zu sparen oder eben aus dem Ausland im legalen Rahmen oder darüber hinaus das ein oder andere mitgebracht wird, also aus Ländern, wo die Preise niedriger liegen. Und einen ähnlichen Effekt kann man durchaus auch bei dieser Zuckersteuer erwarten. Es ist ja geplant, bestimmte zuckerhaltige Getränke entsprechend zu besteuern, vor allem Limo und Cola. Aber wenn dann eben Fruchtsäfte nicht unter die Zuckersteuer fallen, die ja auch oft stark gesüßt sind oder generell entsprechend süß schmecken, dann kann man zum Beispiel darauf ausweichen.
Aber Sie suggerieren ja hier einen Süchtigen, der nach Zucker süchtig ist. Und wenn er halt kein Red Bull, kein Monster, keine Cola trinken kann, dann steigt er auf Orangensaft um.
Nein, also ich meine, viele trinken ja viele Getränke. Er trinkt nicht den ganzen Tag Wasser und abends ein Bier oder sonst was, sondern es gibt ja eine große Vielfalt. Also ich selbst trinke alles Mögliche, ob süß oder nicht süß. Da ist das zum Beispiel eine Option zu sagen, wenn man da eventuell Kosten sparen will, kann man das auf diese Art und Weise machen. Oder auch Heißgetränke. Ja, auch da kann man ja noch selber und dann auch ohne größere Besteuerungsprobleme entscheiden, wie viel Zucker kippt man sich in den Tee oder in den Kaffee. Also diese Möglichkeiten sind ja vorhanden. Ein Effekt der Zuckersteuer wird aber auf jeden Fall sein, sozusagen eine Reformulierung anzuregen. Ja, wenn die Menge des Zuckers besteuert wird, wird man sich halt überlegen. Bei einigen Limonaden ist das auch in den letzten Jahren schon passiert, dass man den Zuckergehalt ein bisschen reduziert. Jetzt hat man trotzdem einen bestimmten Geschmack seitens der Verbraucher und dann wird man tendenziell, hat man auch in England bei der Zuckersteuer gesehen, wird man in Richtung Süßstoffe gehen. Ob dadurch irgendetwas gewonnen wird, irgendetwas besser ist oder irgendetwas womöglich gar gesünder wird dadurch, würde ich dann doch eher bezweifeln.
Sie haben es schon angesprochen, es ist keine deutsche Erfindung. Eine ähnliche Steuer gibt es in über 100 Staaten der Welt und auch die Weltgesundheitsorganisation unterstützt solche Maßnahmen auch ausdrücklich. Sie haben ja gesagt, das hat auch so eine soziale Komponente. Führen Sie das nochmal aus, wer dann stärker und wer weniger stark belastet werden würde?
Genau, also im Gegensatz zu den direkten Steuern, die dann von Einkommen abgezogen werden, entsprechend einem Prozentsatz von deren Höhe, ist hier natürlich der Kaufpreis für alle gleich. Also wenn jetzt irgendein Arzt von den vielen, die jetzt kürzlich die Zuckersteuerkampagne der NGO Foodwatch unterstützt haben, sich eine Flasche Cola kauft, wird er die Zuckersteuer natürlich nicht merken, ja, weil Ärzte die bestbezahlte Berufsgruppe sind. Wenn jetzt aber die alleinerziehende Putzfrau entsprechend was kauft für sich und ihre Kinder, die wird ohnehin schon Probleme haben, über die Runden zu kommen, dann schlägt das natürlich viel stärker ins Kantor. Da ist übrigens auch eine gewisse Absicht dahinter, weil man bestimmtes Verhalten, das, ja, sagen wir mal, dämonisiert wird, wie Rauchen und Süßessen oder Süßtrinken, Fettessen, wie auch immer, weil man ein solches Verhalten auch sehr stark in gewissen sozialen Milieus verortet. Ja, also der gut situierte Bürger vom Prenzlauer Berg in Berlin, der die Grünen wählt, der wird im Zweifel davon ausgehen, dass sozusagen der Pöbel gewissen Konsumformen anhängt, über die man die Nase rümpft und wird in vielen Fällen diesem Pöbel es dann auch gönnen, wenn er sozusagen finanziell für einen solchen Lebensstil bestraft wird.
Pöbel ist jetzt natürlich ein hartes Wort, aber ich übernehme das jetzt mal, damit wir klar sprechen können. Der Pöbel hätte ja die Möglichkeit, dieser Steuer komplett zu entgehen, indem er sein Verhalten selber ändert, wie es ja anderen auch gelingt. Und dann wäre es super gerecht, weil er dann gar keine Ausgaben dafür hätte.
Das gilt natürlich auch bei der Mineralölsteuer. Man schafft sich entweder ein E-Auto an oder ein Lastenfahrrad. Also das wird die eben erwähnte grüne Bourgeoisie am Prenzlauer Berg auch für realistisch halten. Ist natürlich von einem Scheuklappendenken geprägt, weil verschiedenste Bedarfe, Bedürfnisse und Notwendigkeiten in der Gesellschaft bestehen. Und dazu gehört es natürlich in vielen Fällen auch, dass man eben nicht nur Wasser trinkt, sondern auch etwas, was mehr Gehalt und mehr Geschmack hat. Also die Nachfrage wird da weiterhin bestehen, nach koffeinhaltigen Getränken, nach Energy Drinks und so weiter und so fort. Die verschwindet nicht nur, weil man irgendjemandem gewissermaßen die Pistole in den Nacken hält, sondern die Bedürfnisse sind da und da gibt es natürlich auch eine gewisse Reaktanz, dass manche sich das auch nicht gefallen lassen und sagen, ja, wenn der Staat mich da bevormunden und gängeln will und mir das nehmen und das einschränken will, dann juckt mich das nicht, dann mache ich das erst recht.
Ich finde es sehr interessant, dass immer von Gerechtigkeit gesprochen wird, aber das ist ja eine Definitionsfrage und das findet jeder anders. Nehmen wir mal den bourgeoisen Prenzlauer Berger, der sich bewusst ernährt und das für gesund hält. Der könnte ja sagen, Moment, Menschen mit niedrigem Einkommen oder gar keinem Einkommen rauchen häufiger, trinken mehr süße Getränke, verursachen damit höhere Gesundheitskosten, zahlen aber zugleich weniger in die gesetzliche Krankenversicherung ein, tragen sich gar nicht selber. Das ist eigentlich ungerecht und das muss verhindert werden.
Da ist zunächst mal sehr die Frage, ob bestimmte Lebensziele tatsächlich zu höheren Kosten führen. In manchen Fällen mag es durchaus sein, da kommen dann verschiedenste Faktoren zusammen, Lebensstilfaktoren neben genetischen, dass zum Beispiel bestimmte Krankheiten oder ein früherer Tod eher auftreten kann. Das ist durchaus möglich. Also ich bezweifle sehr, dass ein gewisser Zuckerkonsum das tatsächlich herbeiführen wird. Aber selbst wenn das so wäre, heißt das noch nicht unbedingt, dass die entsprechenden Personen teurer werden. Wer früher stirbt, ist dann manchmal nicht nur länger tot, sondern auch günstiger. Es kommt ganz drauf an. Also das ist tatsächlich sehr die Frage, ob das überhaupt der Fall ist. Weil letzten Endes werden die allermeisten irgendwie kranker in höherem Alter und werden dann auch vor ihrem Tod entsprechende Kosten verursachen. Ja, das gilt natürlich genauso für jemanden, der nur ungesüßten Tee und Wasser trinkt.
Mal aus der Bürgerrechtsperspektive betrachtet, ist es überhaupt legitim, wenn der Staat solche Entscheidungen für die Bürger trifft?
Aus meiner Sicht nicht. Ja, aus meiner Sicht hat das den Staat nichts anzugehen, ob ich jetzt ein Glas Cola, null Glas Cola, zwei Glas Cola am Tag trinke, ist meine Sache und die jedes anderen auch. Das ist einfach eine Anmaßung, die da stattfindet. Also nicht nur die finanzielle Anmaßung, dass man hier sagt, wir nehmen den Leuten immer mehr Geld aus der Tasche und bei den indirekten Steuern eben überproportional denen, die sich weniger leisten können, sondern es ist eben auch eine Anmaßung zu sagen, ja, ich will alles mögliche Verhalten den Menschen steuern, legales Verhalten reduzieren, minimieren, umschichten. Wie auch immer. Und das hat man natürlich in zunehmendem Maße in verschiedenen Bereichen. Man kann sich an die Corona-Zeit erinnern. Man hat es beim Tabak bis hin zu Fragen der Kinderbetreuung und so weiter, wo man dann entsprechende Anreize schafft und so weiter und so fort. Es geht also einen zunehmend übergriffigeren Staat, der sich in immer mehr Details des Lebens einmischt. Glühbirnen sind zum Thema EU-Regulierung und so weiter. Also es gibt dann zunehmend mehr Gegenstände, die reguliert, transformiert werden und beim Verhalten Verkehrsteilnehmer, Esser, Trinker wird eben auch immer kleinteiliger versucht zu steuern.
Fragen Sie mal einen Raucher, bei welchem Preis er angefangen hat zu rauchen. Das wird er wahrscheinlich noch wissen. Also ich weiß es, ich habe angefangen zu rauchen bei 4 Euro pro Packung und ich habe aufgehört bei 8 Euro pro Packung und jetzt sind wir sicherlich schon zwischen 9 und 10 Euro. Und in Großbritannien gibt es ja auch einen Beschluss von Oberhaus und Unterhaus, dass gewisse Jahrgänge niemals legal Zigaretten kaufen dürfen. Sehen Sie diese grundsätzliche Tendenz, dass der Staat erst verteuert, dann einschränkt und dann verbietet?
Ja, das ist grundsätzlich eine Salamitaktik und wenn man mit einer Sache durchkommt, geht man dann auch weiter und dann wird es eben extremer. Dann kann eben die Tabaksteuer, die ja in manchen westeuropäischen Ländern dann nochmal deutlich höher liegt als in Deutschland, kann dann eben immer weiter steigen. Man denkt sich immer mehr Maßnahmen aus in verschiedensten Bereichen der Besteuerung, der Regulierung, des Verbots und so weiter und so fort. Tabak ist ein gutes Beispiel, es gibt auch noch einige andere Dinge. Und wenn man durchkommt, geht das weiter. Wie schnell das geht, ist sehr unterschiedlich. Man hatte eben in der Corona-Zeit eine Besonderheit, dass es sehr plötzlich sehr extreme Dinge kam. Sonst ist es meistens eher eine schrittweise Entwicklung, die man hat. Und ja, wenn dann das Gefühl besteht, mit dieser scheibchenweise Einschränkung der Freiheit der Menschen kommt man durch, geht es eben immer weiter auf dieser abschüssigen Route.
Die deutsche Bundesregierung um Nina Wagen und Lars Klingbeil plant eine neue Zuckersteuer. Wir bedanken uns bei Christoph Löwenich. Er ist Politikwissenschaftler und Mitherausgeber des Buches Genuss verboten über die Regulierung der kleinen Freuden des Lebens. Herr Löwenich, herzlichen Dank.
Danke Ihnen.
Journalisten reisen im Regierungsflieger. Sie berichten aus Krisengebieten und befragen Spitzenpolitiker. Journalisten sollen möglichst neutral sein und ungehindert ihrer Arbeit nachgehen können. Die Pressefreiheit hat Verfassungsrang und gilt als eines der wichtigen Kriterien, um freiheitliche und autoritäre Länder zu unterscheiden. Die Organisation Reporter ohne Grenzen erstellt jährlich eine Rangliste zur weltweiten Lage der Pressefreiheit. Jetzt ist das wieder passiert und die Schweiz ist weit vorne dabei, kommt auf Platz 8. Deutschland verliert 3 Plätze und liegt nun auf Platz 14, Österreich auf dem 19. Rang. Welche Aussagekraft hat so ein Pressefreiheitsindex? Dazu begrüßen wir Dr. Ralf Schneider, Medienunternehmer und Präsident der Vereinigung Europäischer Journalisten. Guten Tag.
Guten Tag.
Dieser Pressefreiheitsindex erscheint jedes Jahr. Er wird vor allem auch in der Presse mit Interesse verfolgt. Wie wird der ermittelt?
Die Reporter ohne Grenzen haben eine Methodik aus Befragungen und Einschätzungen. Also eine Mischung. Und damit hat das Ganze jetzt keinen juristischen Beweischarakter. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich eine renommierte NGO, der man durchaus bei diesen Untersuchungen folgen kann.
Für Deutschland ging es in diesem Jahr 3 Plätze nach unten. Reporter ohne Grenzen spricht von einem aufgeheizten Thema und das resultiert eben auch aus diesen Befragungen von Journalisten. Was kam dabei raus?
Ich denke, wir müssen Meinungsfreiheit von 2 Seiten anschauen bei den Journalisten. Da ist es natürlich so, dass bei Demonstrationen zum Beispiel auch die Polizei stärker durchgreift. Die Journalisten, die vielleicht auch als Influencer und so weiter unterwegs sind, nicht als Journalisten anerkannt werden. Das ist die eine Methodik, dass die Meinungsfreiheit und Pressefreiheit nachlässt. Auf der anderen Seite haben wir in Deutschland insgesamt natürlich ein Nachlassen der Meinungsfreiheit, durchaus auch außerhalb der Medien bei den Bürgern.
Reporter ohne Grenzen hat auch verlautbaren lassen, dass die Gefahr für Journalisten vor allem von rechts kommt. Wie kommt die Organisation darauf?
Das ist eine subjektive Einschätzung. Wer die Verantwortung allein der extremen Rechten zuschiebt, betreibt politische Verkürzung und lenkt von den eigentlichen strukturellen Problemen ab. Denn das hat ja erstmal nichts mit rechts und links zu tun, sondern dass zum Beispiel die Bundesregierung und die staatlichen Stellen bestimmte Meinungsfreiheitsmechanismen auslagern an die großen Plattformen zum Beispiel. Und dass die natürlich ja schon das Ganze vorsäubern müssen. Und es macht keinen Sinn, dass man Meinungsfreiheit sozusagen an große Portale delegiert.
Es gab ja in den vergangenen Monaten Drohungen gegen News und Apollo News. Im vergangenen Jahr wurde verhindert, dass der Kontrafunk in Konstanz ein Schiff mieten konnte. Und gerade was News angeht, hat sich ja sogar der schleswig-holsteinische Ministerpräsident Daniel Günther negativ geäußert. Also inwiefern sehen Sie eine Einmischung der Politik in die Medien, aber konkret gegen neue Medien oder konservative Medien?
Dem kann man zustimmen. Das ist sicher so. Deutschland verliert die Pressefreiheit vor allem durch ein Klima der Vorsicht, weil man natürlich völlig restriktiv gegen bestimmte Journalisten vorgeht. Wir haben immer neue Regulierungen im digitalen Raum. Wir haben Begriffe wie Hass und Hetze, die durch nichts juristisch hinterlegt sind. Niemand hat es jemals definiert, aber es wird sozusagen sogar in der Legislative benutzt, um bestimmte Prozesse in die Wege zu leiten. Der Staat schützt die Meinungsfreiheit nicht mehr aktiv, sondern er versucht sie einfach in seinem Sinn zu verwalten.
Das muss man auch gar nicht mit rechts und links diskutieren. Ich würde eine weitere Trennlinie sehen bei neue Medien und alte Medien. Beispiel Florian Warwick von den Nachdenkseiten, also ein strukturell linkes Medium, musste sich bei der Bundespressekonferenz erst einklagen. Boris Reitschuster, eher konservativer Blogger, der wurde aus der Bundespressekonferenz sogar ausgeschlossen. Also werden Unterschiede gemacht zwischen neuen Medien und alten Medien.
Das kann man auch noch ein bisschen zuspitzen. Wir haben halt dieses berühmte Wort von der vierten Gewalt im Staat, das die Medien sein sollten. Das hat sich völlig als obsolet erwiesen. Die öffentlich-rechtlichen Medien sind die Verlautbarer seit Corona der Regierungspolitik. Das ist eine reine PR-Agentur, weil natürlich auch die öffentlich-rechtlichen Medien über deren Rundfunkräte und Aufsichtsräte von den Politikern absolut beherrscht werden. Und insofern agieren sie auch so. Und wir können uns auf die öffentlich-rechtlichen Medien in Sachen für die Gewalt im Staate nicht mehr verlassen, sondern hier wird keinerlei Kritik mehr artikuliert, sondern hier werden systematisch die Opposition verfolgt und niedergemacht.
Ich fände es fair, wenn Reporter ohne Grenzen aufzeigen würde, dass gerade besondere Personen der öffentlich-rechtlichen Medien besonders angegangen werden, wie beispielsweise Dunja Hayali. Aber wenn Reporter ohne Grenzen zugleich vergisst, darüber zu sprechen, dass Unternehmen wie der Kontrafunk und einige andere, die ich aufzählen könnte, Probleme haben, überhaupt Konten zu bekommen, dann ist es unfair. Also wie fair ist Reporter ohne Grenzen?
Reporter ohne Grenzen ist eine etablierte NGO, die Staatsgelder bekommt. Und natürlich merkt man das auch ihrem Zutun an. Auf der anderen Seite, dieses Ranking, das die veröffentlichen, sie wollten sich damit natürlich auf keinen Fall blamieren. Und wir merken ja alle, dass die Meinungsfreiheit in Deutschland nachlässt, dass die Menschen Angst haben, ihre Meinung zu artikulieren zum Teil. Und deswegen musste Reporter ohne Grenzen darauf einsteigen. Man kann ja nicht, wie es die Politiker sagen, wir haben die beste Regierung ever, und neue Medien sagen, nein, das ist die schlechteste Regierung ever. Also Reporter ohne Grenzen musste natürlich ein bisschen darauf eingehen und haben sich dann versucht hinauszuretten, indem sie sagen, diese Einschränkung in der Meinungsfreiheit liegt an der extremen Rechten. Nein, daran liegt es überhaupt nicht. Das hat nicht mal was mit rechts oder links zu tun.
Die NGO Reporter ohne Grenzen hat ihren Pressefreiheitsindex vorgestellt. Wir sprachen mit Ralf Schneider von der Vereinigung Europäischer Journalisten. Herzlichen Dank.
Vielen Dank.
Wenn Sie mehr zum Thema Pressefreiheit hören möchten, empfehle ich Ihnen die Sonntagsrunde vom 19. April. Burkhard Müller-Ulrich spricht mit drei Medienmachern über ihre Erfahrungen, und die reichen von Drohungen über Gewalt bis zu Kontokündigungen. Das war's für heute mit Kontrafunk aktuell. Ich bin Benjamin Golme. Ich hoffe, Sie haben ein langes Wochenende und können es bei bestem Frühlingswetter genießen. Hier im Kontrafunk machen wir heute auch ein kleines bisschen Feiertag. Das bedeutet, unsere Live-Sendung 18:20 wird es heute nicht geben. Um 19 Uhr geht es bei uns um possierliche Sympathieträger, um Eichhörnchen. Da haben wir doch alle sofort Bilder von entzückenden, kleinen, agilen Wesen vor Augen. Kaum jemand weiß jedoch, was zu tun ist, wenn man ein verletztes oder verwaistes Eichhörnchen findet. Eva Karrer hat vor 25 Jahren eine offizielle Auffang- und Rettungsstation für Eichhörnchen und Siebenschläfer gegründet. Als Spezialistin auf diesem Gebiet gibt sie uns wertvolle Informationen. Und die Kölnerin Rebecca Schramer hat auf einer Safari in Südafrika während einer gefährlichen Situation eine unerklärliche Begegnung mit einem Elefanten gehabt. Für sie war das der Beginn ihrer Reise zur Tierkommunikatorin. Heute um 19 Uhr, carte blanche, das Tier im Kontrafunk.